नरनं नगरं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहैतुकी त्वये. O Herr des Universums, ich wünsche mir keinen materiellen Reichtum, keine materialistischen Anhänger, kein wunderschönes, keine wunderschöne Frau oder fruchtbringenden Aktivitäten, wie sie in blumenreichen Worten beschrieben werden. Alles, was ich möchte, Leben für Leben, ist unmotivierter, hingebungsvoller Dienst zu dir. Es ist so, dass jemand, der ernsthaft bemüht ist, Fortschritte im spirituellen Leben zu machen, Acht geben muss auf diese Dinge, die hier erwähnt wurden. Materiellen Reichtum oder Anhänger, die das eigene Loblied singen. Eine wunderschöne Frau oder einen muskulösen Mann. Von der anderen Seite, also von der anderen geschlechtlichen Seite betrachtet, oder gewinnbringende Aktivitäten. Das sind Dinge, die zu vermeiden sind oder vor denen man sich in Acht nehmen muss, wenn man mit ihnen zu tun hat. Man kann nicht ein Feuer entzünden und gleichzeitig, wie soll ich mich ausdrücken, Wasser drauf gießen. Das ist nicht möglich. Aus diesem Grunde sagt Chaitanya Mahaprabhu hier eindeutig, dass er nicht diese materiellen Errungenschaften haben möchte. Die ganze Welt strebt nach Anhängern, nach Berühmtheit. Die ganze Welt strebt nach materiellen Reichtum oder nach den Freuden der Sexualität. Doch diese Dinge sind nicht die anstrebenswerten Objekte und Ziele eines Transzendentalisten. Nun, ein interessantes Merkmal von materiellen Bestrebungen und materiellem Genuss ist, dass man, wenn man ihn hat, nach und nach weniger Begierde bekommt. Nehmen wir das Beispiel von Essen und von Nahrungsmitteln. Wenn man hungrig ist, erstrebt man die Nahrungsmittel, wie nur irgendetwas. Wenn man dann genügend Mengen zu sich genommen hat, hört der Hunger auf. Ich glaube, das ist ein Beispiel, das sich sehr gut eignet für unser Ferienlager. Ich kam einmal aus meinem kleinen Zigeunerwagen in die Passadam-Sitzung und da waren dann zwei junge Mädchen und die hielten sich die Bäuche und oh, schon wieder Passadam. So gerne wie ich mache, aber mein Bauch, der spannt im Augenblick so stark. Das ist etwas, was wir in dieser Welt haben. Hunger wird durch die Nahrungsmittel ausgelöscht. Im spirituellen Leben jedoch setzt ein interessanter Faktor ein, der anders ist. Einst kam Narada Muni zu Krishna und sagte: Krishna, ich möchte dich bitten, eine Segnung deinen Bhaktas zu erteilen. Gut, sagte Krishna. Diese Segnung ist folgende. Möge niemand, der sich dir mit Liebe und Hingabe hingibt, jemals zufrieden werden durch Liebe und durch Hingabe. Und daraufhin antwortete Krishna ihm lächelnd: Um was für eine Segnung hast du mich hier gebeten? Jeder weiß doch, dass Hingabe, Liebe und Barmherzigkeit unerschöpfbar sind. Das heißt, jemand, der anfängt, den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu gehen, wird niemals genug bekommen. Ihm wird es niemals langweilig werden. Durch die Segnung des Herrn ist es so, dass jemand, der einfach in diesen anderen Bereich, diesen hohen Bereich des spirituellen Lebens eindringt, ein ewig Suchender bleibt. An den Stränden der Zeit wird er voll sein mit Samutkanta, das heißt intensiven Begierden. Dies ist eines der Aspekte des Bhaktis. Natürlich, der Bhakti. Natürlich, wir als bedingte Seelen müssen erstmal auf diese Ebene kommen, wo wir unser Geist und unsere Sinne einigermaßen kontrollieren können. Wenn wir jedoch dann in diesem Bereich, der jenseits des Geistes und jenseits der Sinne liegt, Einlass finden, werden wir ein unbegrenztes, nicht endendes Feld vor uns haben, was uns ständig neu motiviert, neu inspiriert, nach vorne zu gehen, um den Herrn zu begegnen. Nun, dieser Bereich der Bhakti, der am Ende der Straße der Sinne und am Ende der Straße des Geistes liegt, muss frei sein von Motivationen. So wird Bhakti definiert. Sarvopadi vinur muktam tat paradvena niyamalam und anyavilashita shunyam. Shunyam heißt leer. Es ist frei von allen anderen Wünschen. Außer nach Bhakti. Einmal, Maharaj gibt hierzu ein sehr gutes Beispiel. Prahlad Maharaj wurden von Lord Nisingadev, der ihm erschien, Wünsche freigestellt. Und daraufhin sagte Prahlad folgendes: Mein lieber Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, weil ich aus einer atheistischen Familie stamme, hänge ich von Natur aus an materiellem Genuss. Führe mich deshalb bitte nicht mit diesen Trugbildern in Versuchung. Ich habe große Angst vor materiellen Bedingungen und möchte aus dem materialistischen Leben befreit werden. Das ist der Grund, warum ich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gesucht habe. Ein Transzendentalist, mit anderen Worten, will nichts von Krishna zurückhaben, weil er weiß, dass diese Geschenke aus dieser Welt, Reichtum, Ansehen und so weiter, ihn vor Anker belassen, ihn nicht vorwärts schreiten lassen. Das ist der erstaunliche, das erstaunliche Denken eines Gottgeweihten. Völlig anders als das eines Materialisten. Und dieses erstaunliche Denken wird sich auch bei uns einstellen, wenn wir anfangen, den Pfad der Bhakti zu gehen. Wir werden plötzlich merken, dass wir eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen dieser Welt bekommen. Das war, gestern waren wir in Bern und sahen also zum ersten Mal Herrn Pst und Florinde Fast Food und Herr von Piest übrigens und Knockout Tina und Koma, oder? Koma, Herr Koma. Das war sehr interessant zu sehen. Dieses Spiel handelte von Herrn Jedermann, der eine intensive Waschung seines Lebensziels erfahren hatte. Er wollte also nicht mehr Sexualität und Essen und dem Drang der Verteidigung nachgehen, wie er es bisher gemacht hatte. Und deswegen kamen seine Tendenzen ein wenig in Schwierigkeiten mit ihm. Es musste dann sehr interessant dargestellt. So, das ist, was passiert, wenn man mit dem spirituellen Leben in Kontakt kommt. Und das ist auch der Grund, weswegen die materialistischen Menschen meistens nicht mit einem spirituellen Menschen etwas anfangen können. Sie sind so völlig anders, da sie frei sind von ihren tyrannischen Neigungen. Sie sind frei von den Meistern, denen die bedingte Seele ein ganzes Leben gedient hat, nämlich Gier und Neid, Zorn und dergleichen mehr. So, natürlich, wenn wir den Pfad des hingebungsvollen Dienstes anfangen oder den Pfad des spirituellen Lebens, haben wir verschiedene Neigungen. Vielleicht ist die eine Neigung, dass wir der Bundeswehr entkommen wollen, nachdem wir gehört haben, dass sie keine Hare Krishnas nehmen. Oder es ist die Neigung, ich habe mal gesagt, als ich in Indien reiste, kamen viele junge Inder auf mich zu und sagten, wir wollen Hare Krishna Devotees werden. Und ich fragte sie, warum? Und sie sagten, damit wir eine schöne Amerikanerin heiraten können und nach Amerika fahren können. So, materielle Motivation sind sehr oft in der bedingten Seele den der Ausgangspunkt. Oder man will schlecht, also einfach schlichtweg glücklich werden und so weiter. Doch wenn man sich dem Pfad des spirituellen Lebens weiterhin zuwendet, wird man erleben, wie diese Motivation nach und nach von uns gehen. Ich habe mir hier das Beispiel von einem sehr motivierten König aufgeschrieben. Dieser König wollte als der beste Verehrer von Krishna bekannt werden. Und deswegen brachte er den Detis ein Geschenk aus 108 Rosen, die allerdings aus Gold und Rubinen bestanden. Könnt ihr euch vorstellen, so große Rosen, die aus Rubinen gemacht waren, die Blätter und der Zweig waren aus Gold. Er legte das vor die Vinita hin, vor der Bildgestalt hin. Und dann kam im gleichen Augenblick ein Brahmana, ein bisschen später, und brachte einen kleinen Teller, wo ein Tulsi-Blatt drauf war, und stellte das daneben. Nun, in Indien weiß man, dass ein heiliges Tulsi-Blatt, sehr besonders ist, weil sich alle heiligen Orte dort versammelt haben. Ihr könnt auch hier bei uns auf unserer Farm Tulsi sehen, die allerdings im Gewächshaus kultiviert wird. Stimmt das, Aradja? Ein paar sind auch draußen. Aradja kann euch zeigen, unsere Kräutermutter kann euch zeigen, wer nun Tulsi ist und wer nicht. Das ist eine sehr besondere heilige Pflanze. Nur zum Hören, wenn man zur Zeit des Todes einem Sterbenden ein Tulsi-Blatt auf die Zunge legt, ist es sicher, dass er durch den Einfluss dieses Tulsi-Blattes eine hohe spirituelle Destination erreicht. Ich selber habe mal einer Sterbenden Gangeswasser und Tulsi geben lassen, und die war schon am Sterben drin, also die Ärzte waren sich klar, es wird nichts mehr in diesem Leben mit der Körperkraft und so weiter. Aber nach der Ganges- und Tulsi-Blatt-Behandlung wandelte sich ihr Geschick und sie wurde wieder gesund und konnte sich für einige Zeit dann intensiver mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen und so eine hohe spirituelle Bestimmungsort erlangen. Also der König nun sah, dass seine Bemühung durch den Brahmana eigentlich übertroffen worden war. Und da er ein Motiv hatte, nämlich der bekannteste Devoti zu werden, wurde er sehr, sehr zornig und beschloss, etwas zu machen, was ihn hundertprozentig bekannt machte, nämlich Selbstmord. Er richtete in seinem Yagyik, in seinem Palast, ein Feuer, ein Opferfeuer, und die Opferung war in diesem Fall er. Man muss dazu siebenmal das Feuer umkreisen, das sage ich jetzt nicht so eine Imitation, und dann sich reinwerfen. Also das ist aber nicht in unseren Schriften zu finden, also keine Angst, das ist nicht, kein echter Vorgang. Das machen so Leute, die ganz besessen sind von materiellen Motiven, weil sie danach dann im nächsten Leben hoffen, dass ihre wilden Wünsche erfüllt werden. Die machen also so ein Opfer, wo sie selbst das Opfer sind. So, der Brahmana, der das sah oder der davon hörte, ging hin, und als er die sechste Runde beendet hatte, hielt er den König auf und sagte: Mein lieber König, ich habe nicht das Tulsi-Blatt geopfert, um zu zeigen, dass seine 108 Rosen in irgendeiner Weise minderklassiger wären. Ich habe das getan, weil mich ein Gelübde dazu anleitet, jeden Tag dem Herrn eine Opferung zu machen. Es hat nichts mit dir zu tun. Das ist, was ein materiell motivierter Mensch immer wieder erfährt. Er stellt sich in das Zentrum des Universums und steht unter einer Art Beziehungswahn, wo er alles dann auf sich deutet und umdeutet. So, bitte stürzt dich nicht ins Feuer, sondern chante Hare Krishna, damit du ein bisschen vernünftiger wirst zwischen deinen beiden Ohren. So, der König befeuchtet das. So diese verschiedenen Motivationen führen sehr oft zu Zorn und zu Ärger, wenn sie enttäuscht werden. Und das ist ein anderer Grund dafür, weswegen man mit ihnen nicht Krishna zufriedenstellen kann. Das ist der, ich muss lachen, weil ich einige Punkte noch habe, die so ähnlich sind, aber die hier nicht in diesem Zusammenhang nicht wegtut. Ich möchte aber noch zwei Verse vorlesen zu euch, die euch zeigen, wie sehr ein Transzendentalist Zuflucht sucht bei Krishna und ausschließlich bei Krishna. Dieser Vers oder diese Verse werden von Jiva Goswami als das besondere Charakteristika erwähnt, welche das Srimad Bhagavatam von allen anderen Schriften unterscheidet. Diese Verse wurden in einer sehr ungewöhnlichen Situation gesprochen, nämlich von einem sogenannten Vrikasura. Vrikasura war im Grunde genommen ein großer Devotee Krishnas, der jedoch durch besondere Umstände verflucht wurde, den Körper eines Dämons anzunehmen. Stellt euch das mal vor, Trivanga. Du würdest nicht mehr Trivanga sein, sondern den Körper eines Monsters haben und kleine Kinder auffressen wollen. So als psychologische Fehlleistung. Du hättest aber die Neigung, ein Devotee zu werden und Musikkurse im Seminar zu geben. Das wäre eine sehr große Schwierigkeit, und mit dieser Schwierigkeit sind eigentlich wir selber ausgedrückt. Kennt ihr das? Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Klingt das bekannt? Die eine will dies und die andere jenes. Der eine Zug in uns will materielles Leben, der andere Zug will im Ferienlager sein und sich nochmal eine Vorlesung anhören, aus der hervorgeht, dass er sich Krishna hingeben muss. So, Vrikasura hat am Ende seines Daseins einen Text gesprochen, der eine Art Leitmotiv für uns ist. O mein Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, wird es mir wieder möglich sein, ein Diener, deiner ewigen Diener zu sein, die ausschließlich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen, ausschließlich. O Herr meines Lebens, darf ich wieder ihr Diener werden, sodass mein Geist stets an deine transzendentalen Merkmale denken, meine Worte stets diese Merkmale preisen und mein Körper sich stets liebevoll in deinem Dienst, o Herr, beschäftigen wird. Die natürliche Seite in uns, die befreite Seite in uns, die Soul Side, die Seelseite in uns, wenn man das mal so sagen will, die will drei Dinge über Krishna sprechen, sich stets in Krishna Dienst beschäftigen und an Krishna denken. Sannyasis, die Lebensstufe der Entsagung, das heißt, die sich entsagen von dieser Seite, die noch dieser zweiten materialistischen Seite, die tragen diesen Stab. Jetzt kommt meine Stunde. In diesem Stab sind drei andere Stäbe enthalten, drei Bambusstäbe. Der eine drückt Worte aus, der andere steht für die Gedanken und der dritte schließlich für die Worte. Gedanken, Worte und Taten. Ja, sorry. Scheint, ist es nicht meine Stunde heute. Das bedeutet, dass ein Sannyasi sich loslöst von einer fremdbestimmten Identität, das heißt der materiell bestimmten Identität, sondern seine Worte und seine Gedanken und seinen Körper. Körper heißt Taten übrigens. Was tut man mit dem Körper außer aktiv sein und schlafen? Also das Zweite kommt jetzt nicht so sehr, die Frage muss auch gemacht werden, aber Körper, Geist und Worte müssen beschäftigt werden in Krishnas Dienst. Oder die Taten, die Gedanken und das Sprechen müssen in Krishnas Dienst beschäftigt werden. Das ist eigentlich die natürliche Situation des Individuums. Es ist gleichzeitig auch eine gewisse Entsagung, weil man sich von seinen Tendenzen lösen muss, seinen materiellen Tendenzen, die in dem Stück als Herbst Herr Ole, ne, Herr Ole und Herbst sind gut, Knockout Tina, die beste Rolle, die ich gesehen habe bisher, also so eine und Koma auch sehr gut und Fast Food Flora oder wie sie hieß, egal, diese materielle Seite in uns, der muss entsagt werden. So, Prabhupada schreibt in dieser Erläuterung, dieser Vers enthält die Essenz des hingebungsvollen Dienstes. Man muss als erstes ein Diener des Dieners des Dieners des Herrn werden. Das handelt ab. Sieht ja dann Mahaprabhu empfahl und zeigte auch durch sein eigenes Beispiel, dass Lebewesen sich stets wünschen sollten, ein Diener des Dieners zu sein. So, Vrikasura hat wunderschöne Gebete gesagt, die eigentlich die Essenz des Bhagavatams bilden. Ich möchte euch noch eins gerne vorlesen. O lotusäugiger Herr, so wie junge Vögel, denen noch keine Flügel gewachsen sind, stets nach ihrer Mutter Ausschau halten, die zurückkehrt und sie füttert, so wie kleine Kälber, die mit Stricken gefesselt sind, sehnsüchtig die Zeit des Melkens erwarten, zu der ihnen erlaubt wird, die Milch ihrer Mutter zu trinken, und so wie eine bekümmerte Frau, deren Ehemann unterwegs ist, sich immer danach sehnt, dass er zurückkehrt und ihr in jeder Hinsicht Freude bereiten wird, so sehne ich mich immer nach der Gelegenheit, dir direkten Dienst darbringen zu dürfen. Sehr schöne Texte, wer es nachlesen möchte und sein Leben erfolgreich gestalten will. Srimad Bhagavatam, 6. Kanto, 11. Kapitel, Text 24 bis 27. So, das war jetzt eine Lektion darüber, was für Hindernisse auf dem Pfad der Bhakti eintreten können und wovor wir uns hüten müssen, um ein erfolgreiches, spirituelles Leben zu tun. Das waren jetzt die Unterweisungen in dieser Beziehung. Jetzt gehen wir zu Shloka 5. Ich möchte euch bitten, die einzelnen Sanskrit-Worte dieses Textes nachzusprechen, sodass ihr auf einer feineren Ebene eine Beziehung zu dem Text aufnimmt. Denn dieser Text wird auch manchmal als eines der Kerntexte, der Kernunterweisungen gesehen. Aye, Nanda, Tanuja, Kinkarang, Patitang, Ma, Vishame, Vavambudo, Kripaya, Sava, Pada, Pankaja, Sita, Dhuni, Sadrisham, Vichintaya. Übersetzung. O mein Herr, O Krishna, Sohn Maharaj Nandas, ich bin dein ewiger Diener. Aber aufgrund meiner eigenen materiellen Handlung bin ich in diesen scheußlichen Ozean der Unwissenheit gefallen. Bitte sei jetzt grundlos barmherzig zu mir und betrachte mich als ein Staubkörnchen an deinen Lotusfüßen. In diesem Text nun wünscht sich Chaitanya Mahaprabhu etwas. Er wünscht sich das, was im Chanten des Hare Krishna Mahamantras drin ist. Das Chanten von Hare Krishna Mahamantra hat eine ganz bestimmte Bedeutung, hat eine ganz bestimmte Essenz, die zum Teil in Vergessenheit gerät und deswegen an dieser Stelle noch einmal hervorgeholt werden sollte. Es ist eigentlich ein Gebet. O Energie des Herrn, o Herr, bitte nimm mich an, bitte nimm mich zurück. Das ist unser Hauptanliegen. Wie ein Mann oder eine Frau, die in einen Ozean gefallen ist und einfach angewiesen ist, was das Überleben betrifft, auf jemanden, der sie rauszieht. So sind auch wir, die wir in diese materielle Welt hineingekommen sind, angewiesen auf die Barmherzigkeit des Herrn, um uns rauszuziehen aus dieser Welt. Manchmal fragen sich Menschen, ob es angemessen sei, für einen, der spirituelles Leben praktiziert, über die Leiden des materiellen Lebens zu sprechen. Sollte er nicht mit einem Krishna-Chandra-Lächeln durch die Welt hindurchgehen und alles tolerieren? Das ist die Frage, die auftritt. Jetzt, sagt Chaitanya Mahaprabhu, wir sollten erkennen, dass wir hilflos in dieser materiellen Energie uns abkämpfen, um unsere Existenz hier in dieser Welt des Todes. Wir sollten erkennen, dass es Haifische gibt und Krokodile, der Zorn, des Lustes und der Lust und der Gier, die uns immer wieder überfallen können und immer wieder uns in Gefahr bringen können, sodass unser spirituelles Leben nur für eine Art Schatten nur noch da ist. Und so sollten wir zu Krishna ernsthaft beten, dass er uns hier rausbringt. Solange wir nicht auf diese Weise Zuflucht suchen bei Krishna, wird unser spirituelles Leben immer wieder von den starken Feinden des materiellen Daseins in Gefahr gebracht werden. Ich möchte euch hierzu gerne eine Geschichte erzählen, mit der ich auch hoffe, euch ein bisschen Ruhe zu geben, also von der starken Konzentration, die manchmal nötig ist, aber ist mein Geist wieder da, da war ein Geist, ging eben eine Verlustanzeige ein, die aber nicht zutraf. So, die Geschichte handelt von Durvasa Muni. Durvasa Muni war ein großer Transzendentalist, kann man sagen. Er konnte sich mit der Geschwindigkeit des Geistes durchs Universum fortbewegen. Nun einmal wurde er, also Durvasa Muni wird immer sehr, sehr zornig, das muss er sagen. Und einmal wurde er so zornig, dass richtig ein Wutnagel, ein Wutnickel, sagt man, wurde. Und zwar wurde er von Maharaj Ambarisha, einem König, empfangen, der gerade für ein Jahr gefastet hatte und jetzt an diesem Tag, wo Durvasa ihn aufsuchte, seine Fast brechen wollte. Das konnte er aber nicht, weil erst einmal sein Gast von der Dusche zurückkehren musste, also Durvasa musste erstmal sich frisch gemacht haben, und dann musste der Gast, wie es das vedische Gastgebergesetz erfordert, erstmal was essen, bevor der Gastgeber ist. Ein Gastgeber kann nicht anfangen, vor dem Gast zu essen. Kennt man das eigentlich in unserer westlichen Kultur auch, dieses Empfinden? Ja, nicht? Wenn ein Gast hast, dann fängt man nicht an, vorher zu essen. So, Ambarisha wartete, er musste diese Fast, damit sie den religiösen Zweck erfüllt ist, um deren Willen er sie aufgenommen hatte, damit diese Fast erfolgreich war, musste er sie zu einem bestimmten Zeitpunkt brechen. Und er wartete, dass Durvasa Muni endlich aus der Brause zurückkehrte. Aber Durvasa brauste lange. Und so kam er in dieses Dilemma, entweder den Nutzen seiner Fast sich entschlüpfen zu lassen oder die Regeln der Gastfreundschaft zu brechen. Beides wollte er nicht, und so ging er zu den Brahmanas, die ihm dann so den Weg dazwischen aufzeichneten und sagten: Trink Wasser. Wasser zu trinken wird manchmal angesehen als das Brechen von Fast und ein anderes Mal nicht. Zehner. Ihr kennt es bestimmt, wir fasten auch manchmal ganz schön intensiv und da gibt es manchmal, da gibt es also die Möglichkeit, kein Wasser zu trinken, das ist dann die strikteste, aber es gibt auch die Möglichkeit, Wasser zu trinken, weil man dann streng genommen nichts zu sich nimmt, sondern nur eben Wasser, was so gut wie nichts ist. So, als Dovascha nun erfuhr, dass Ambarish Wasser getrunken hatte, fühlte er sich, weil er so ehrsüchtig war, gekränkt und in seinem Zorn riss er sich ein Haar aus, in das er durch seine mystische Kraft einen Dämon projizierte. Das Haar verwandelte sich in einen Dämon so heiß wie das Feuer bei der Vernichtung des Universums. Und dieser Dämon, der sendungsbewusst war, ging also auf Ambarish zu, um ihn zu vernichten. Das ist, was aus Zorn, was geschehen kann, wenn der Zorn, der in einem schläft, durch einen Lockruf herausgelockt wird. Es gibt andere starke Neigungen im hingebungsvollen Dienst. Lust, Gier, Illusion und auch das Berauschtsein oder Verwehrtsein. Das kann auftreten, wenn man hingebungsvollen Dienst ausführt. Es ist so, dass wir in dieser materiellen Welt immer wieder diesen Gefahren ausgeliefert sind. Wir sollten niemals denken, jetzt bin ich über die Schwelle hinweggegangen, über die Illusion mir nicht nachfolgen kann. Das kann noch immer auftreten. Nun, die Schriften sagen uns, so, und dann gibt es Neid, was auftreten kann. Neid auf den Erfolg eines anderen. Neid, der sich darin manifestiert, dass man sagt, warum immer Krishna, 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 Krishna? Warum nicht einfach mal Ego, Ego, Ego? Ist auch ein Symptom von diesem. Kann immer eintreten. Nun, die Schriften sagen uns, dass wir alles in Krishnas Dienst beschäftigen können und so frei werden können davon. Außer einer Neigung. Wer könnte raten, was diese Neigung ist? Neid, sagt Magdalena. Selbst Gott zu sein? Ja. Bei uns wird es philosophisch als ein Symptom von Neid angesehen. Richtig. Aber was ist im Ernst? Meint ihr, dass es richtig ist? Die Frage nochmal, weil einige mit dem Blick mich anschauen, der aussagt, dass sie die Frage, dass die Frage noch keine Verbindung zu dem Verständnis gemacht hat. In den Schriften des Bhakti heißt es, dass man alle Neigung loszorn, dass man all die Neigungen, es gibt sechs Neigungen. Lust, Zorn, Gier, Neid, Illusion, Verrücktheit und Habseligkeit. Von diesen kann man alle in Krishnas Dienst stellen, außer eine. Was ist diese eine? Zorn. Du meinst, wie soll man zornig auf Krishna werden? Ja. Was? Verrücktheit kann man nicht in Krishnas Dienst stellen. Pino. Illusion. Wenn man sich in Illusion befindet, wie soll man dann Krishna dienen? Ja, jetzt sagt natürlich jeder, was noch so übrig bleibt. Also das ist in dem Sinne keine. Du willst noch was sagen? Ich hab auch Neid gesagt. Du hast auch Neid gesagt. Kannst du mir denn sagen, Tribhanga, wie du Zorn in Krishnas Dienst beschäftigen willst? Gestern ging ich mit einem neuen Bhakta durch, Bernd, und er sagte, du, mir fällt es schwierig, immer auf der transzendentalen Ebene zu bleiben. Wenn ich das sehe, wenn ich sehe, wie Leute buchstäblich aufgesogen werden von der Erde, dann überfällt mich ein Zorn. So, Tribhanga sagt, diesen Zorn, was soll man mit dem Zorn machen? Er ist da, wo soll man ihn hinschicken? auf die Nicht-Gott-Geweihten. Unser Musiklehrer zeigt hier harte Seiten. Wir dachten, du kennst nur schöngeistige Lieder. Friedliche Bhajans und so. Die Sache ist, so seltsam es hört, Tribhanga hat recht. Der Zorn, der auftritt, kann weggeschickt werden, indem er engagiert wird. Dies ist ein Konzept, was man nicht in den unpersönlichen Schulen findet, was man nur in der Bhakti-Schule findet. Deswegen höret auf und merkt es. Also merkt es auf, wollte ich sagen. Man soll jetzt aber nicht sich Knüppel aus dem Busch holen und wenn man zornig ist, nach Röche de Öhr gehen und den ersten Materialisten im Stile von Bruce Lee unbeugsam den Knüppel ins Gesäß hauen. Das heißt es nicht. Aber wenn wir diesen Zorn spüren, sollten wir sehen, es ist Maya, es ist die Illusion, die die armbedingten Seelen so zwingt. Es sind Dämonen, die vielleicht an der Prabhupada sagte einmal, die eigentlichen Führer dieser Welt sind menschenfressende Dämonen. Damit meinte er, die Meinungsmacher, diejenigen, die durch die Wirtschaft selbst die Politiker kontrollieren, die alles so abgesetzt haben, dass die Gesellschaft einen sehr atheistischen Kurs nimmt. Jetzt kommt es zu Lust. Wie sollen wir Lust in Krishnas Dienst stellen? Dann ist er. Oh, wie ist das? Da sind so viele Bars und so viele Möglichkeiten zur Ablenkung, oder wie? Wenn ich das sage, die Lust wird beschäftigt, indem man Bücher verteilt und mit Aggressivität. Seht euch vor den Hare Krishna Magazinen, kann ich nur sagen. Aber wir müssen das ein bisschen ernsthafter hier, glaube ich, behandeln, dieses Thema. Wie soll man Lust in Krishnas Dienst beschäftigen? Hier spricht ein Musiker. Er sagt, ich habe Lust, dann höre ich jetzt einfach die Bhajan an. Die schöne Musik. George.
Everything that I used to use for myself, only with Rami, used to be in the service of Krishna.
Alles, was ich für mich selbst tue, das tue ich in den Dienst von Krishna. Ja, das ist eine gute Antwort. Fritz, das hast du bestimmt, du hast dir bestimmt schon viele Gedanken darüber gemacht. Du willst doch am Zuhören und willst dir dann deine Meinung bilden. Jetzt. Mal sehen. Ja, möchte noch jemand? Oder Sachi, du was? Der kleine Kerl zwischen den Zahnreihen. Lustvoll. Ja, die Antworten sind gut. Man kann, Georges Antwort drückt es am meisten aus. Das, auf das ich egozentrisch ausgerichtet war, ich habe Lust auf dies und die Lust auf jenes, das müssen wir wieder entwickeln in Krishnas Dienst. In meinem ganz persönlichen Leben habe ich davon eine Erfahrung gemacht, die ich an dieser Stelle gerne mit euch teilen möchte. Bevor ich zum spirituellen Leben kam, war in mir ein großer Wunsch da, Menschenmengen zu beeinflussen oder zu führen in einem Sinne, der ihnen gut täte. Ich dachte, dass ich dort ein Musiker werden sollte, weil die Musiker zum Teil die großen Seelen unserer Zeit geworden sind. Seltsam, wie es klingt. Und ich merkte, dass dies eine intensive Begierde war, die mit Anerkennung und solchen Dingen gespeist war. Es war also nicht ein rein karitatives oder nobles Ziel. Jetzt in Moskau, wo 30.000 oder 32.000, sagt man inzwischen schon, vor der 3,50 Meter hohen Bühne waren und tanzten, habe ich mich daran erinnert. Und ich habe gedacht, ich möchte jetzt einfach mal diese philosophische Aussage, Lust in Krishnas Dienst zu stellen, ausprobieren. Ich möchte damit ein Experiment machen. Und ich bin dann auf die Bühne gegangen. Ihr werdet das Video sehen. Wir haben da so besondere Kostüme an und dergleichen mehr. Ich habe gedacht, ich möchte gerne versuchen, jetzt in Krishnas Dienst diese Menschenmengen zum Chanten des Heiligen Namens zu bewegen. Und das ist nur möglich, indem man sie einfach aus ihrem Denksystem herausreißt. Und wenn man auf der Bühne ist, ist es möglich, indem man eine Art, ja, ein interessantes Bühnenbild gestaltet, durch schnelle Bewegungen und Ballons, die durch die Luft schießen und Schlangen, die durch die Luft zischen. Und so haben wir dann, ihr werdet das Video sehen, versucht, ganz gezielt diese Neigung Krishnas Dienst zu stellen und ein Bühnenzauber zu machen. Und ich merkte, als ich das machte für Krishna, eine eigentümliche transzendentale Atmosphäre, in der man sich bewegte. Und das war etwas, eine sehr schöne Form der Erfahrung, die über den Bereich der Theorie hineinkommt. Man kann seine Neigung in Krishnas Dienst stellen und so frei davon werden. Wenn sie auftreten, sind sie hier. Statt sie jetzt zu unterdrücken oder in weltliche Bereiche zu lassen, wo sie uns verstricken, kann man sie in den Dienst von Krishna stellen. Gier kann man auch in den Dienst von Krishna stellen. Selbst Habgier. Was man machen kann, ist, ich will sich zum Prinzip machen, ich will jedes Buch haben, was über Krishna rausgekommen ist. Bitte besucht mich in Heidelberg und überzeugt euch, da sind so viele Bücher, ihr werdet euch wundern. Oder man kann den Gier oder die Wünsche, die einen niemals freilassen, Krishna. Zuerst ist es ein bisschen künstlich. Man möchte lieber über mentale Ebene sprechen, über die mentale Ebene sprechen und dergleichen mehr. Aber wenn man tatsächlich mal dazu kommt, über Krishna zu sprechen, ihr werdet merken, plötzlich seht ihr euren alten Feind Gier, der aus dem Wald gelaufen kommt, und euch umarmt, und nach der Umarmung seid ihr intensiv und wollt mehr wissen, mehr erfahren und dergleichen mehr. Da zu sein, wo sich Heilige versammeln, das ist können wir auch als einen richtigen Gebrauch benutzen von Gier. Nun, was sollen wir mit Illusionen machen? Pino, unser Hatha-Yoga-Lehrer, hat ein Problem aufgezeigt. Wie kann man Illusionen in Krishnas Dienst stellen? Wenn man in Illusion ist, dann will man nichts mit Krishna zu tun haben. Da kommt es. Wenn man das Gefühl hat, man macht nicht Fortschritt, man kann Krishna nicht erreichen, dann kann man diese Neigung, die Illusion, dass man einfach, oh Krishna, ich kann dich nicht erreichen, dass man in diese Haltung reinfällt. Wenn man ordentlich klar, Krishna, ich bin so gefallen, bin so weit weg, ich kann ihn nicht erreichen. Das ist eine Illusion. Man kann Krishna erreichen. No problem. Ich habe schon sehr oft persönlich davon etwas gehört, etwas, was mir manchmal peinlich war. Leute, die Devotees chanten gesehen haben, haben gesagt, sie sind auf einer Droge. Nein, absolut nicht. Hier, ich kann eine Blutabnahme geben zum Beweis, falls es nicht so eine Urine, irgendwas anderes Abgabe. Die Menschen glauben es manchmal, weil der Devoti sich so transformiert in diesem anderen Bewusstsein, was auftritt. Manchmal sagen das uns Devotis. Die Hare Krishna Devotis, die sehen so über den Ding. Das muss Koks sein, was die nehmen. So, das ist nicht richtig. Aber jemand, der den Heiligen Namen chantet, fällt in eine Art spirituelle Berauschung hinein. Das ist eine schöne Sache. Das Einzige, was wir nicht in Krishnas Dienst beschäftigen können, hat tatsächlich die erste Wortmeldung, ich glaube Magdalena, gesagt, nämlich Neid. Neid ist etwas, was absolut vermieden werden muss für einen Menschen, der Fortschritte im Krishna-Bewusstsein machen möchte. Denn Neid ist es, was ihn hineingebracht hat in diese materielle Welt. Neid hat eine Frau. Diese Frau heißt Pratishtha oder die Sehnsucht nach Anerkennung. Wenn man neidisch ist auf jemand anderen, denkt man, warum soll der immer gepriesen werden? Ich soll auch mal gepriesen werden. Und zusammen mit dieser Frau legt sich Neid in das Herz und erzeugt gleich zwei Zwillinge. Nämlich Gewalt und böse Absichten gegenüber den Menschen, denen man neidisch ist. Gewalt kann auch in Gedanken verübt werden. So ist also, das ist der Grund, weswegen Neid zu vermeiden ist auf dem spirituellen Weg. Man kann das nicht in Krishnas Dienst stellen. Man muss es einfach überwinden durch Demut. So, damit bin ich an das Ende des letzten dieser Unterweisung gekommen. Ich möchte noch einmal die Essenz dieser Unterweisung geben. Lord Chaitanya sagt hier, oh mein Herr, irgendwie bin ich aufgrund meiner eigenen Tätigkeiten in diesen abscheulichen Ozean der Unwissenheit gefallen. Bitte sei barmherzig zu mir und betrachte mich als ein Staubpartikel an deinen Füßen. Also der Staub ist sehr eng verbunden mit den Füßen und so möchte Krishna-Devoti sehr eng verbunden sein mit den Lotusfüßen des Herrn. Man nennt dieses Gebet, wenn man es jetzt in eine Kategorie einfügen möchte, ein Gebet, was mit großer Begierde hervorgetragen wird. Diese Begierde nach Krishna ist das Allerwichtigste, was wir im Krishna-Bewusstsein erlangen können. Es ist auch die unausgesprochene, aber bescheidene Hoffnung all derjenigen, die im Ferienlager mitwirken, euch, unseren geschätzten Gästen, eine Begierde zu erwecken nach Krishnas Lotusfüßen. Diese Begierde wird in Raten in unser Herz gelangen, bis sie schließlich so stark ist, dass sie der mächtige Motor ist, der uns aus dieser materiellen Welt befördert und ins Königreich Gottes. Diese Begierde ist sehr, sehr wichtig. Und Chaitanya Mahaprabhu lehrt uns in diesem Text, diesen Preis für die spirituelle Welt aufzubringen, indem er die Haltung, in der diese Begierde entstehen, aufzeigt. Nämlich das Gefühl, hier an einem verkehrten Ort zu sein und die Sehnsucht an den richtigen Ort, das heißt an Krishna zu kommen. Seht mal, ohne die Begierde, ich möchte das noch einmal sagen, ist man nicht in der Lage, mit etwas anzufangen. Ich hatte diesen Punkt schon mal gemacht, aber der ist sehr, sehr wichtig. Wenn ihr zum Beispiel ein Glas Wasser habt, aber ihr seid nicht im ausreichenden Maße durstig, werdet ihr niemals dieses Wasserglas annehmen. Wenn jedoch der heiße Sommer eintritt, dann wird dieses gleiche Wasserglas, was ihr vielleicht im Winter gleichgültig stehen gelassen habt, wieder sehr interessant für euch werden. So jemand, der ernsthaft Fortschritte machen möchte in seinem spirituellen Leben, muss Umstände schaffen, in denen diese Begierde entstehen kann. Die Begierde kann nicht entstehen, indem wir uns mit materiellen Dingen und Illusionen umgeben, sondern dann, wenn wir ein bisschen Entsagung praktizieren, wenn wir ein bisschen Verzicht üben, wenn wir ein bisschen uns einschränken, kann die Begierde nach Krishna entstehen. Das möchte ich euch auf dem Ferienlager auf den Weg mitgeben. Natürlich, hier ist Prasadam der ungekrönte König in unserer Mitte. Jeder ist angezogen, beachtet ihn und folgt gerne seinem Ruf oder dem Konchel, dem Muschelhorngeblase. Aber es ist, ihr werdet sehen, dass man auch zweifellos ein bisschen zu viel dann manchmal isst.
Wenn man, und das ist sicherlich gut hier, ich meine, wenn man schon vor den Juwelen des Prasadam-Tisches steht, dann sollte man sich sicherlich ohne falsche Scheu bereichern an diesen. Aber wenn man zu Hause lebt, ist es ganz gut, wenn man einen bescheidenen Lebensstil in Bezug auf Essen nimmt. Vielleicht ein bisschen gesund kann man ja essen. Man wird sehen, dass durch diese bescheidene Lebensstil man eine größere Begierde schafft nach Krishna. Wenn man so voll gefüllt ist, dann ist man irgendwie ungefähr nur so zu 30% aktiv im Denken. Das wird empfohlen in den Schriften. Der heiße Sommer macht das Wasserglas interessant. In analoger Weise macht die Begierde, die ein Mensch erfährt, nach Krishna. Krishna ist wirklich interessant und anstrebenswert. So, der sechste Shloka, und das ist das Ende für heute. Die anderen Shlokas sind sehr, sehr fortgeschritten, die könnt ihr aber selber dann zu Hause durchlesen. Der sechste Shloka ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass dieser sechste Shloka eigentlich der Höhepunkt dieses Seminars bildet und möchte euch demütig bitten, in das Geheimnis dieses Verses einzudringen und ihn von innen her zu beleuchten und zu sehen. Bitte wiederholt auch hier das Sanskrit. Es wird euch helfen, einfach zu diesen in Sanskrit ja verschlossenen Geheimnissen einen Schlüssel aufzunehmen. Nayanam,
Nayanam
Gala,
Gala
Ashru,
Ashru
Daraya,
Daraya
Vadanam,
Vadanam
Gatkara
Rudaya
Gira
Ulakail
Nishitang
Vapuhu
Kada
Tava
Nama
Grahane
Vavishyati. Das ist ein sehr fortgeschrittener Text. Er behandelt eine sehr fortgeschrittene Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Mein lieber Herr, wann werden meine Augen verschönt werden, indem sie sich mit Tränen füllen, die fortwährend herunterströmen, wenn ich deinen heiligen Namen chante? Wann wird meine Stimme brechen und alle Haare auf meinem Körper aufrecht stehen in transzendentalem Glück, wenn ich deinen heiligen Namen chante? So, in den vorangegangenen 5 Texten wurden folgende Themen analysiert: Vertrauen in Krishna, die Notwendigkeit, die Gemeinschaft von Devotees aufzusuchen, Stetigkeit zu entwickeln, einen Geschmack zu entwickeln, Loslösung zu entwickeln und so weiter und das ja. Und hier wird jetzt Bhava, Liebe zu Krishna, behandelt. Für uns ist das vielleicht, während wir das hören, ein wenig theoretisch, doch das Ziel des Krishna-Bewusstseins ist es, dass wir diese Liebe, die stärkste Kraft, die wir haben, aus unserem stahlumschlossenen Herzen freischließen. Und wir werden sehen, wie ein Falke, der sich sein Ziel sucht, wird sie zu den Lotusfüßen des Herrn gehen. Es heißt in den Vaishnava-Texten, dass jemand, der nicht diese Stufe erlangt, noch immer nicht das Ziel des höheren Lebens erlangt hat. Das heißt, jenes Herz ist zweifellos stahlumschlossen, dass sie trotz konzentrierten Chanten des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. So, hier ist jedoch allergrößte Vorsicht auch gebeten, gegeben. Es kommt öfters vor, besonders in Indien, dass man ein Kirtan macht und dann kommen plötzlich Leute,
die diese Ekstase vortäuschen, die wälzen sich am Boden, danach sieht man sie entspannt im Hier und Jetzt ein Bidi rauchen und so weiter und so fort. Sehr oft sieht man auch in sogenannten Spiritual New Age Kreisen den Wunsch nach einer Ekstase, der dann versucht wird zu erreichen durch hyperbolisches Atmen. Ich weiß nicht genau, ob das der medizinische Fachdruck ist, wahrscheinlich nicht. Man atmet ganz schnell und dann gibt es so einen Sauerstoffüberschuss. Und dann, wie bitte? Hyperventilieren. Auch ein sehr schönes Wort. Und dann gibt es, dann ist da irgendwas, ist dann halt, ja, geht dann also andere Wege als die normalen Wege im vegetativen Nervenkostüm und man tut so irgendwie so. Also eigentlich abstoßend. So, das ist nicht damit gemeint. Wenn wir von Ekstase sprechen, gibt es 8 Sattvika Bhavas, 8 Symptome eines Menschen, der in Ekstase versunken ist. Und ihr werdet gleich sehen, dass es 9 Qualifikationen gibt, bevor man diese Ekstase erlangt, an dem man testen kann, ob die Ekstase richtig ist. Man wird wie erstarrt. Man schwitzt. Gänsehaut entwickelt sich über den Körper. Die Stimme verändert sich. Man zittert. Man wird weiß im Gesicht. Man fällt in Ohnmacht und man weint Tränen. Nun, wenn wir das hören, dann denken wir, ich bin hier, glaube ich, nicht richtig. Und mit tapsenden Füßen entfernen wir uns dezent aus dem Zelt, um sich auf unser Velo zu schwingen und schnellstens den Berg runterzufahren nach Pontru, in die Gemeinschaft von normalen Menschen. So, die Sache ist, wir müssen sehr vorsichtig sein mit dieser Beschreibung umgehen. Denn es ist nicht etwas, was irgendwie mental ist, sondern es ist eine direkte Erfahrung von Gott. Was meint ihr wohl? Wenn ein Geliebter seine Geliebte sieht, kommt es manchmal vor, dass die Stimme nur immer noch zitternd sagt, Claude Hilde, Claude Hilde und so weiter. Das wird gesehen in dieser Welt. Oder man kann sich nicht bewegen. Oder man weint. Stellt euch vor, was geschieht, wenn die winzig kleine Seele Krishna begegnet. Das ist so überwältigend, dass der physische Körper diese Erfahrung nicht aufnehmen kann als ein Gefäß. Und so kommen dann die Symptome da. Diese Symptome sind jedoch nur ein Zeichen der Unzulänglichkeit des physischen Körpers. Was geschieht, während diese Symptome auftreffen, ist, dass die auftreten, dass die winzig kleine Seele den Herrn des Herzens begegnet, auf einer ganz anderen, das heißt, in der spirituellen Dimension. Es geht hier also nicht um eine physische Errungenschaft, dass man sagt, oh, bei mir, beim letzten Kirtan, da hatte ich auch einen Schweißausbruch. Sagt man, ja, wahrscheinlich hast du dich auf Prasadam gefreut. Es ist nicht so, dass es hier um diese Dinge geht und dass man mit diesen Dingen leichtfertig umgeht. Sie sind erst dann, wenn man in ekstatischer Liebe mit Krishna verbunden sind. Und da deswegen, um zu zeigen, dass diese Dinge oder Symptome auf einer Gemütsstimmung, auf einer Verwirklichung auch beruhen, müssen 9 andere Symptome, die innerlich sind, nicht äußerlich, die innerlich sind, da sind. Und ich möchte euch gerne als Abschluss von diesen 9 Symptomen erzählen, sodass ihr seht, wie weit ihr euch Krishna-Bewusstsein bringt, dass ihr ein großes Vertrauen habt und auch ein klein bisschen eine Begierde, eine transzendentale Erfahrung zu machen. Eine spirituelle Erfahrung. Man muss ja Begierde haben. Ja, Begierde hat man dann, wenn man ein Ziel hat. Und ich glaube, dass jeder, der von dieser Stufe hört, die jetzt kurz dargestellt wird, einfach denkt, das würde ich in diesem Leben erlangen. Dafür gehe ich diesen Weg gerne.
Das erste innere Symptom ist, dass er Kshanti entwickelt auf dieser Stufe der Liebe zu Gott. Das heißt, er kann anderen vergeben. Und er lernt es zu tolerieren. Es heißt, Kshanti bedeutet, nicht gestört zu sein, obwohl es zahlreiche Anlässe zur Störung geben mag. Wer auf diese Stufe kommt, die allmählich kommt durch den Vorgang des Chantens der Heiligen Namen, wird diese Ebene erreichen. Ein Mensch auf dieser Stufe hat verwirklicht, dass der Körper und alles, was sich mit diesem Körper, auf diesen Körper bezieht, vergänglich ist. Wie Maharaj Parikshit, der ist das beste Beispiel dafür. Er sagte, als er aus dem Bhagavatam hörte und wusste, er hat nur noch einige Tage zu leben, er sagte, lass daher diese geflügelte Schlange oder welch magisches Ding auch immer der Brahmana geschaffen hat durch seinen Fluch mich ruhig beißen. Es ist mir gleichgültig. Er hat vergeben, er hat Frieden erlangt mit allem, was an dieser Welt an Schwächen und Fehler und Fehlern kommt, weil er weiß, ich bin ein Durchgangsreisender, ich halte mich hier nicht auf mit meinen, auch nicht mit meinen Gefühlen des Zornes, des Getroffenseins und so weiter und so fort. Anjata Kalatvang ist das zweite Symptom, dass man frei ist von der Neigung, Zeit zu verschwenden. Merkt ihr manchmal, wie diese Neigung sehr störend sein kann? Der Devoti will immer Krishna mit seinen Worten preisen, sich an ihn erinnern mit seinem Geist, ihm Ehrerbietung darbringen mit dem Körper, und so ist er immer frei von der Neigung, Zeit zu verschwenden. Ihr werdet spätestens am Ende des Lebens sagen, ach, ich habe so viel Zeit verschwendet. Das, oder im Hospital, wenn man einfach nicht mehr den Körper so benutzen kann, wie man ihn kann, dann merkt man plötzlich, oh, so viel, ich bin so oft stehen geblieben und habe meine Zeit vergeudet. Das ist dann weg. Der Devoti wird sehr intensiv, sehr zielstrebig. Virakti ist ein drittes Symptom. Er ist losgelöst. Selbst in Anwesenheit von Attraktion der materiellen Welt sind seine Sinne nicht angezogen. Er betrachtet die größten Versuchungen als eben Tod. Maharaj Bharata ist hierfür das Beispiel. Ein Weltenkaiser, der so angezogen war zu den Lotusfüßen Krishnas, dass er selbst, als er noch im jugendlichen Leben war, und ein Kaiser kann so viel Sinnbefriedigung haben, wie wir es nicht mal in Gedanken haben können. Da gab er all seine Anhaftung auf, als wären sie unberührbarer Kot. Genauso wie man also, nachdem man das private Örtchen besucht hat, sich mit dem Schloss als die Nase zuhält und mit Leichtigkeit sich trennt von dem, was vorher im Körper war. So gibt ein Mensch auf, so losgelöst ist jemand, der diese Stufe der Wahre, der Liebe zu Krishna erlangt hat. Mana Sunyati, die Abwesenheit von falschem Stolz. Ein Gottgeweihter betrachtet sich als gefallen, nicht, selbst wenn er eine große Persönlichkeit ist. Das Beispiel dafür ist Maharaj Bhagirath, der selbst an den Häusern, bei den Häusern seiner ehemals politischen Feinde bettelte, weil er auf der Lebensstufe der Entsagung war. Ashabanda, er hat die starke Überzeugung, dass er mit Sicherheit die höchste Persönlichkeit Gottes in diesem Leben erlangt. Er weiß, in diesem Leben werde ich einfach Krishna erlangen. Selbst wenn er manchmal hoffnungslos ist, ist er immer noch überzeugt. Rupa Goswami sagt zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Liebe zu Krishna. Noch liebe ich die Ursachen, um Liebe zu Krishna zu erwecken, nämlich das Hören und Chanten. Ich schlafe immer ein.
Und die Vorgänge des Bhakti-Yogas, nämlich immer an Krishna zu denken und seine Lotusfüße im Herzen zu fixieren, das ist meilenweit von mir entfernt. Was philosophisches Wissen betrifft oder fromme Tätigkeiten, ich sehe keine Möglichkeit für mich, jemals solche Aktivitäten auszuführen. Und dann kommt noch dazu, dass ich nicht mal in einer guten Familie geboren bin. Deshalb muss ich jetzt einfach zu dir beten, Gopi Jana Vallabha, Krishna, der Erhalter und Geliebte der Gopi. Ich wünsche und hoffe, dass ich irgendwie oder anders deine Lotusfüße erreiche. Und diese Hoffnung gibt mir Schmerzen, denn ich halte mich für so inkompetent. So, das ist Ashavanda, dass man immer hoffen sollte, gegen, auch wenn keine Hoffnung mehr scheinbar besteht, dass man irgendwie die Lotusfüße Krishnas erlangt. Und das, diese Hoffnung wird dann bald zu einer Überzeugung. Ja, ich mache es. Samudkanta ist die nächste Eigenschaft, die man entwickelt. Das ist, dass man so ähnlich den Wunsch hat, Krishna zu erlangen. Namagana Sadaru Chi heißt, dass man großen Geschmack am Chanten erlangt. Und dann Tadguna Akhyana, dass man angehaftet ist, Krishnas transzendentalen Eigenschaften zu beschreiben. Und schließlich, dass man die Anziehung entwickelt, an den Orten zu leben, wo Krishna seine heiligen Spiele ausgeführt hat. Das sind also die 9 inneren Symptome, die dem vorausgehen, dass man transzendentale Ekstase entwickelt. So, das ist die Stufe, die wir durchchanten. Das ist eine ungefähr Coming Attractions, die kommenden Höhepunkte im Leben von uns allen, dass wir diese Stufe erlangen. Lasst uns bitte in diesem Leben versuchen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Mit gemeinsam meine ich, es gibt diese großartige Möglichkeit, die Gemeinschaft von Devotees, mit denen man verbunden sein kann, entweder ganz direkt als ein praktizierender Devotee oder als ein praktizierender Freund Krishnas. So können wir gemeinsam diese große Reise antreten oder zu Ende gehen, würde ich mal sagen, weil viele sie schon angetreten haben, eigentlich alle sie schon angetreten haben. Und so mit dem Heiligen Namen als Wegbereiter, als Wegführer und als Proviant auf dem Wege, der uns immer wieder Stärke gibt, da an unser Ziel herankommen. Diese 8 Unterweisungen von Chaitanya Mahaprabhu möchte ich euch gerne bitten zu studieren, regelmäßig oder in gewissen Abständen, also regelmäßig ist immer mal wieder, kann regelmäßig heißen. Und ihr werdet sehen, dass ihr beim Lesen eine bestimmte Haltung entwickelt. Denn diese Texte sind sehr potent, sehr machtvoll. Diese Haltung wird euch dazu ermächtigen, eine größere Intensität in eurem spirituellen Leben aufzubringen. Es gibt Tempel in Indien, wo jeden Morgen diese Gebete gechantet werden. In Puri zum Beispiel, als wir dort übernachteten, ich schlief da in einem Tempel, da ging jeden Morgen um 5 Uhr das Morgenprogramm los mit Sangsara Davana und dann wurde gleich danach die Shikshastakam-Gebete gechantet und dann einen Geschmack entwickeln können an diesen Gebeten. Bitte versucht es mal, ist ein Tipp, der bestimmt helfen kommt. So, ich bin hier dann auch an ein Ende gekommen. Vielen Dank für euch Seminarteilnehmer. Es war sehr schön, euch diese Dinge mitzuteilen. Es sind auch, ehrlich gesagt, Dinge aus dem Herzen, also die von persönlicher Wichtigkeit auch sind für eben den Sprecher. Und schreckenweise hatte ich natürlich das Gefühl, dass ich in meinem großen Wunsch, euch diese Dinge mitzuteilen, eben auf einer persönlich engagierten Weise doch nicht immer die Aufmerksamkeit von allen halten konnte. Das sicherlich da, aber im Großen und Ganzen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr das so gut aufnehmen konntet. Gut. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Bitte.
Ist dir noch nicht ganz klar? Verrücktheit nicht Achso, mit Verrücktheit. Verrücktheit, Mada, ist das Sanskrit-Wort, wird auch manchmal als Illusion oder auch als Berauschung gesagt. Das ist der Zustand des Geistes, wo man nicht mehr klar sieht. Verrücktheit heißt natürlich nicht, unkontrolliert durch die Gegend zu laufen. Wir haben immer wieder erfahren, dass Menschen, die mental stark gestört sind, keine Möglichkeit haben, den Vorgang des Krishna-Bewusstseins zu praktizieren, bevor sie nicht eine Hilfe auf dieser Ebene bekommen haben. Jedoch war etwas sehr Interessantes zu dem Thema. Gerade habe ich eine Message aus Belgrad bekommen. Die Devotees wurden eingeladen, in einem psychiatrischen Hospital ein Programm zu geben und haben also ein ganzes Programm präsentiert. Das Chanten des Hare Krishna Mantras, eine kleine Vorlesung, eine Dia-Projektion und so weiter. Und tatsächlich, der Direktor hat das gesehen und hat danach zu den Devotees gekommen und hat gesagt, das ist das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass diese armen Menschen, die also wirklich schwer gestört waren, nicht, wo wir so beiläufig sagen würden, ach, nein, verhalte ich nicht so verrückt, sondern die wirklich Probleme hatten. Also er sagt, es ist das erste Mal gewesen, dass diese Menschen Aufmerksamkeit, also für so lange Zeit die Aufmerksamkeit bewahren. Und wir sind jetzt als Berater in der psychotherapeutischen Association von Serbien eingesetzt werden und werden den Kongress im Sabha-Zentrum einleiten. Mit dem Chanten von Hare Krishna natürlich. Aber auch hier, Sie können vielleicht die Klangschwingung hören und einen gewissen Nutzen erfahren, doch müssen Sie geheilt werden von dieser Sache. Das ist unsere Erfahrung in den Tempeln. Wir können eigentlich Verrückten nicht helfen, ist unsere Erfahrung. Ein kleiner Nutzen, aber es nicht helfen, von ihrer Krankheit freizukommen. Das ist unsere Erfahrung, eine sehr traurige Erfahrung. Denn man hat manchmal so viel Mitleid mit ihnen. Das ist schlimmer als mentales Leid. Körperliches Leid. Viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Verrücktheit, du kannst diese, es wird gesagt, diese, hier wurde ein anderer Begriff genommen dafür. Also nicht diese Verrücktheit, diese klinische Schizophrenie oder sowas. Was gibt es da noch? Ich kenne mich da nicht so aus, aber da gibt es einige traurige Nummern auf der Hitliste der Verwirrung. Es wurde hier gesagt von diesem Zustand der Enttäuschung, nicht? Dass man sagt, Krishna, ich bin so weit von dir entfernt. Das stimmt ja nicht. Krishna ist direkt hier im Herzen. So, durch dieses Klagen, dieses getäuschte Klagen, das muss man in Krishnas Dienst stellen. Wenn man zum Beispiel immer so lamentiert, kennt ihr diese Menschen, die immer lamentieren? Ach, mir geht's schlecht und sind so getäuscht immer. Sie sehen nicht die Möglichkeiten des Lebens. Also wenn man diese Neigung hat, sollte man das auf Krishna fokussieren. Krishna, ich bin so getrennt von dir. So kann man lamentieren. Lamentierst du manchmal? Ein bisschen bestimmt. Jeden von uns geht das so. Lamentiere einfach, Krishna, ich bin so weit weg. Und du wirst sehen, plötzlich bist du in großer Ekstase. Also jetzt nicht in der Definition von Ekstase, die wir zuletzt gaben, aber in einem großen Wohlgefühl. Das war so gut. Das war das Beste. Da war ein Devoti, der war neben einem Sterbenden. Und der hat so richtig geschrien, Mami, Mami. Der starb. Da ging der Devoti rüber und sagte zu dem Sterbenden, der also so klagte, jetzt kann dir Mami auch nicht mehr helfen. Jetzt kann dir nur noch Krishna helfen. Krishna. Ihr lacht, aber das ist sehr, sehr heavy zu sterben. Aber das war gut. Er hat den heiligen Namen des Herrn in der letzten Stunde gechantet.
nun das war zu seinem ewigen Nutzen. Die Bodhis sind so sachlich manchmal. Das war Klagen, nicht, dass der hilfreich war. Ramachandra. Ja. Loslösung? Manchmal hat man Pläne und ist so angehaftet an die. Ich muss unbedingt im Herbst nach Indien. Aber vielleicht ist das Lakshmi nicht da. Vielleicht kann die Rama nicht so viel Lakshmi kriegen. Dann ist es, dann muss man Loslösung üben. Dann muss man sagen, dann gehe ich eben nicht. Dann reise ich im Geiste oder in meinem Bilderbuch nach Indien. Schau mir die guten Bilder an. Loslösung ist sehr wichtig. Sonst macht man sich das Leben zur Qual. Weil man nicht alle Dinge bekommen kann, die man will. An die man angehaftet ist. Je weniger man angehaftet ist, desto bequemer wird das Leben. Benny? Ja, sofort, ich möchte noch sehen, ob Gäste da sind, die dringende Fragen haben. Uwe, du bist zwar kein Gast, aber noch immer ein Doktor. Also. Nein, dann muss man total intensiv werden. Das stimmt. Markus.
Gibt es noch andere Pfade außer Bhakti Yoga, wie man diese Ekstasen, also eigentlich die letzte Stufe, die höchste Liebe zu Gott erreichen kann? Weil, ich meine, da würde er so kritisch fragen, ja, ihr, das ist euer Bhakti Yoga.
Ja. Zum um Liebe zu erlangen, musst du in den Pfad der Liebe gehen. Das ist klar, und Bhakti heißt Liebe. Ich weiß, dass viele, heute gilt es als uncool zu sagen, Krishna-Bewusstsein ist der einzige Weg. Das klingt so bekannt aus unserem Kulturkreis. Also ich wollte eben nicht sagen, es klingt so nach den Christen, aber das habe ich trotzdem auf indirekte Weise gesagt. Das klingt so uncool, so altmodisch und so abstoßend. So sollte man das auch nicht sagen. Wir sind der Meinung, dass jeder auf seinem Entwicklungsgrad, wenn er zum höchsten Ziel kommt, nämlich zu irgendwann auf Bhakti, stößt auf Bhakti Yoga. Es mag theoretisch möglich sein, ich habe mich mit dieser Frage noch nicht so auseinandergesetzt. Sieh mal, es ist nicht, die Hare Krishna Bewegung vertritt natürlich Bhakti Yoga. Und wir sind in dieser Bewegung, also diejenigen, die weit gereist sind, sehen einfach, dass Srila Prabhupada als ein reiner Gottgeweihter, und die sind sehr, sehr selten, die reinen Gottgeweihten, wir dürfen da keine Fragen haben, dass die Bewegung so eingesetzt hat, dass man Liebe zu Krishna entwickeln kann. Natürlich gibt es vielfach eine Wahrnehmung der Bewegung, die auch leider unter Devotees manchmal auftaucht, die nicht realistisch ist. Natürlich hat die Bewegung Schwierigkeiten in der materiellen Welt, so hohe Ideale einzusetzen. Natürlich fällt jedem auf, der Devotees sieht, dass es Abstufungen gibt, Menschen, die oder Devotees, die weiter auf dem Pfad sind und manche, die vielleicht noch nicht so weit auf dem Pfad sind. Und die entsprechend ihrer Situation manchmal Fehler vielleicht sogar machen oder sich falsch behandeln. Das ist klar. Aber die Hare Krishna Bewegung darf nicht daran gemessen werden. Wer die Hare Krishna Bewegung messen möchte und sehen möchte, um was es sich geht, muss sich kümmern
um die Vorgänge, die gegeben werden, um die Beispiele von denjenigen, die Fortschritte machen. Es ist sehr schwierig, in diesem Kali-Yuga reine Liebe zu Gott zu erreichen. Aber die Devotees kommen diesem Ideal am nächsten durch ihre Praxis, die sie zeigen in ihrem Leben. Wenn viele Menschen sich mit der Thematik auseinandersetzen, was ist diese Hare Krishna Bewegung, dann sollte man ihnen sagen, es ist auch wie ein Hospital. Nicht nur gesunde Menschen kommen in ein Hospital, sondern solche, die gesund werden. Wenn man also sagt, na, ich sehe hier jemanden, der ist krank, dessen Bein hängt hoch in der Luft und dergleichen, dann ist das eigentlich nicht eine sehr qualifizierte Auseinandersetzung mit der Bewegung. Man muss sehen, sind die Vorgänge, die dort gegeben werden, sind die Medizin, die dort gegeben werden, in der Lage, das Leben von Menschen zu verändern und sie zu heilen. Und das wird man sehen, dass das der Fall ist. So, obwohl wir beim Predigen in der Außenwelt nie sagen, die Hare Krishna Bewegung ist der einzige Weg, das habe ich jetzt falsch gesagt. Wir sollten uns sehr hüten, in der Außenwelt davon zu sagen. Wir können vielleicht überzeugt sein, dass Krishna-Bewusstsein ein sehr machtvoller Vorgang ist. Unsere innere Haltung sollte sein, wo immer der Pfad des Bhakti gegangen wird und zu finden wird, da wird das Ziel, was wir im Krishna-Bewusstsein anstreben, erreicht werden. Das ist unsere innere Überzeugung. Wenn ich also sehe, dass irgendwo, und das sieht man in Tempeln, außerhalb der Hare Krishna-Bewegung manchmal, dass dort große Seelen gegenwärtig sind, dann die folgen nicht genau den gleichen Ritual. Ihre Artik sieht vielleicht anders aus, da wird das Räucherstäbchen hinter der Lampe geopfert, hier theoretisch und so weiter. Aber die sind dann auf dem richtigen Weg, wenn man diese Symptome sieht. Nicht? Das kann man diesen Leuten sagen, und das ist auch jetzt nicht eine opportunistische Antwort, sondern eine richtige Antwort. Trotzdem bin ich selber persönlich davon überzeugt, wenn ich also als Person diese Frage beantworten möchte, es geht ja jetzt nicht in diesem Kreis, man ist ja interessiert an allen möglichen Stufen dieser Antwort. Ich bin sehr überzeugt, dass im Westen die Devotees, die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, den Westlern die besten Möglichkeiten einfach gibt. Weil hier ein reiner Gottgeweihter, der eine sehr lange Vergangenheit hat. Srila Prabhupada ist von Srila Bhakti Siddhanta, der auch zu Westlern gepredigt hat, und von Bhakti Vinod Thakur, die auch das westliche Gemüt kommt, instruiert worden, und hat also die Bewegung so aufgesetzt, dass für uns leidenschaftliche Westler, wir haben nicht eine indische Mentalität, die da irgendwo, wir haben große Schwierigkeiten mit Dingen, die mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft, das steckt uns einfach im Blut. Ich bin also der festen Meinung und Überzeugung, und habe das ja auf langen Indienreisen getestet. Ich meine, besonders bei meiner ersten Reise, da war ich für ein Jahr in Indien, und das war die einzige Sache, die mich interessierte in dieser Reise, ist, wie sich Krishna-Bewusstsein zu anderen Bewegungen, die auch mit Bhakti sich auseinandersetzen, steht. Und da habe ich einfach auch Westler dort gesehen und gemerkt, dass die nicht annähernd auf dem Stand der Entwicklung sind, wo ich den Namen noch Drogen zum Beispiel zu sich und so weiter. Habe ich gesehen. Also das ist nur ein Erfahrungswert, falls das was ist. Gut. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Frage von Jürgen. Oder hattest du nicht die Hand? Entschuldigung. Sigi. Ich muss dir jetzt vor allem ein wirkliches Kompliment machen. Du warst so gut, ich habe sowas noch nicht gesehen. Jetzt vergesse es schnell wieder. Das war wie ein Dogout, Tina. Bitte, Entschuldigung, das muss da einfach rauskommen. Bitte. Ja, ja, ja. Ich möchte kurz über diesen einen Punkt sprechen, mit dem du als Beispiel nahmst, um dann das allgemeiner zu behandeln. Versteht ihr, was Sigi sagt? Sie sagt, es werden uns Unterweisungen gegeben in den Schriften, aber manche von denen sind einfach nicht praktizierbar heute, im Hier und Jetzt. Als Beispiel gibt sie die Halbgötterverehrung an, die wir ja auch nicht machen. Ne? Die Halbgötterverehrung hat einen ganz bestimmten Sinn. Und ich möchte das mal für uns Westler erklären. Das Dilemma des Westlers ist, dass er denkt, er ist der Größte. Also unter falschem Stolz leidet. Und nun, wenn der Westler jedoch sieht, dass etwas größer ist als er, einflussreicher, dann kann er von diesem Dilemma befreit werden. Deswegen haben auch Naturvölker den Blitz verehrt. Wenn der Blitz kommt, merkt der Eingeborene, der vielleicht nicht sehr gebildet ist in spiritueller Philosophie, sondern nur eine natürliche Beziehung zur Natur hat, hier ist etwas Machtvolles und wirft sich zu Boden nieder. So wird in der vedischen Literatur dem materialistisch gesonnenen Menschen erstmal die Macht in der Natur gezeigt. Und zum Beispiel Indra wirft den Donnerblitz. In der vedischen Kultur wurde deswegen gesagt, dass die Halbgötter verehrt wurden. Denn es ist ein natürliches, ein leichtes für einen Menschen, der in diesem Kulturkreis groß geworden ist, hier das machtvollere Wesen zu erkennen, nämlich den Devata, der den Blitz schleudern kann. Es ist interessant zu merken, wie dieser Ausgangspunkt sich ja wiederfindet in, selbst bei den Griechen, die da ihren Zeus verehren, der eigentlich die Entsprechung, die griechische Entsprechung von Indra ist. Weil das ist so menschlich, sich vor etwas Größerem und Machtvollerem zu verneigen. So das gleiche Prinzip, sich vor jemand Machtvolleren zu verneigen, ist in der Krishna-bewussten Praxis enthalten. Wird dort richtig in der Gita gesagt, es ist eine Entsagung des Geistes, sich vor Höhergestellten zu verneigen und auch eine Entsagung des Körpers. Da müsste man also sagen, Prabhupada sagte das einmal in einem Vortrag, da sagte ein Gast, ich will mich aber nicht verbeugen. Das war was er sagte. Und Srila Prabhupada antwortete, du wirst gezwungen sein, dich